Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Werden wir stille vor unserem Herrn, dass wir aus seiner Heiligkeit neu werden. Herr Gott, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liturgie erklärt, das ist freilich ein Stück weit eine schwierige Aufgabe, weil erkläre einmal jemand, wie Kaffee schmeckt. Es ist einfacher, man trinkt ihn einfach. Aber das ist auch nicht so ganz einfach, weil wir leider ein Problem haben, dass wir tatsächlich in den letzten 250 Jahren evangelischer Kirchengeschichte an der Liturgie ziemlich viel abgeschnippelt haben. Und da ist es dann manchmal nicht mehr ganz so verwunderlich, dass das nicht mehr immer so richtig für alle überzeugend ist, was wir da sonntags tun. Wir fangen mal so an. Würde jemand, der noch nie in einer Kirche war, hier reinkommen, der keine Ahnung hätte, was eine Kirche ist, wie würde dieser Raum auf den wirken? Ein Raum, der völlig anders ist als andere Räume. Vielleicht würde er aber einfach denken, Mensch, die müssen ja hohe Heizkosten haben bei der Deckenhöhe. Könnte man nicht einfach über der Empore auf 2,30 Meter eine Decke einziehen? Das wäre doch viel billiger. Es wäre natürlich unvorstellbar, dieser Raum braucht Höhe, weil er nach oben will. Wir machen jetzt mal das Experiment. Wir gehen mit einem Menschen aus dem späten Mittelalter mit. Stellt euch vor, der kommt aus so einer ganz armseligen Holzhütte. Klein, gebeugt, düster, schäbige Bude. Er geht raus und dann betritt er eine dieser gewaltigen, mächtigen, großen Dome. So eine große Kathedrale mit riesigen, leuchtenden Fenstern, mächtigen Säulen. Er guckt nach oben und erstaunt. Es ist eine andere Welt. Raus aus der Armseligkeit seiner winzigen Holzhütte. Und hier ist ganz klar, was jeder Stein dieses mächtigen Doms sagen will. Dieser Bau will ihm den Himmel zeigen. Er will ihm den Himmel zeigen. Ist es laut genug? Ja, ein bisschen vielleicht noch. Der ganze Raum ist ein einziger Fingerzeig zum Himmel. Hier spricht jeder Stein von der Herrlichkeit, von der Erhabenheit, von der Macht, von der Schönheit, von der Klarheit und Ruhe Gottes. Jeder Stein spricht, wie es hier oben steht, Ehre sei Gott in der Höhe. Ein heiliger Raum. Wofür diese Kirchen? Sie sind gebaut, heilige Räume für die Liturgie. Jetzt will ich euch erstmal fragen, wie geht's euch mit Liturgie? Leuchten da die Augen auf, wenn man dieses Wort hört, oder leuchten da eher die Fragezeichen bei euch auf? Liturgie irgendwie ist komisch, altertümlich, fremd, unnormal. Ich glaube, wir kommen der Liturgie auf die Spur, wenn wir nochmal diesen Weg mitgehen. Aus der armseligen, winzigen Holzhütte und dann hinein in diesen riesigen Dom, der da nach oben zum Himmel strebt. Raus aus dem armseligen Alltag in eine andere Welt. Eine Welt, die einen nach oben ziehen will. Also versuchen wir mal zu verstehen. Liturgie. Erster Punkt. Was heißt eigentlich dieses Wort Liturgie? Was soll das heißen? Das ist ein Wort aus der Bibel, aus dem Griechischen Liturgia. Und das in der Übersetzung des Alten Testaments ins Griechische bezeichnet dieses Wort den Dienst der Priester im Gotteshaus, also im Tempel. Und so erfahren wir zum Beispiel am Anfang des Lukas-Evangeliums, da kommt der Priester Zacharias von Arbeit nach Hause aus dem Tempel und wörtlich steht da, er kommt von der Liturgie aus dem Tempel. Im Neuen Testament ist dann dieses Wort aber viel breiter und weiter verstanden, nicht nur für den Dienst im Gotteshaus, sondern überhaupt für einen Dienst für Gott. Also wenn es darum geht, ein Dienst für Gott, dann kommt dieses Wort Liturgie. Und genau das ist es, Gott dienen. Das ist Liturgie. Liturgie heißt nichts anderes als Gott dienen, heißt nichts anderes als Gottesdienst. Also Liturgie gleich Gottesdienst. Ihr könntet also auch Sonntagmorgens sagen, ich gehe heute in die Liturgie. Was? Liturgie gleich Gottesdienst. Das heißt Liturgie. Zweiter Punkt. Was passiert eigentlich in der Liturgie im Gottesdienst? Zum Kirchweihfest der Torgauer Schlosskirche hat Martin Luther eine berühmte Formel geprägt, was dort passiert, nämlich ganz einfach, dass Gott mit uns redet durch sein heiliges Wort, und zwar das Wort, das wir hören in der Heiligen Schrift und das Wort Gottes, das wir sehen im Abendmahl. Also Gott redet mit uns und wir reden zu ihm durch Gebet und Lobgesang. Anders gesagt, Gott dient uns durch sein Wort und wir dienen Gott durch Gebet und Lobgesang. Also es ist ein doppelter Gottesdienst. Gott dient uns, wir dienen Gott. Das passiert in der Liturgie. Ein doppelter Gottesdienst. Dritter Punkt. Jetzt kommen wir zu dem, was manchem an der Liturgie Probleme bereitet, nämlich die Form. Machen wir uns klar, im Gottesdienst passiert es wirklich, dass Gott uns begegnet und dass wir dem heiligen Gott begegnen. Und jetzt kann man sich natürlich mal fragen, naja, also wenn ich jetzt Gott begegne, wie verhalte ich mich da? Was mache ich denn da, wenn Gott zu mir kommt? Ich will euch hier auf was aufmerksam machen. Stellt euch vor, wenn dein Mann oder deine Frau nach Hause kommt, dann begrüßt du ihn oder sie anders, du sprichst zu ihr anders, als zu deinem kleinen Kind, wie du mit dem Kind umgehen würdest. Und mit deinem Chef sprichst und gehst du anders um wie mit deiner Schwester. Und wenn der Bundespräsident zu euch nach Hause zu Besuch kommen würde, dann würdest du ihn wahrscheinlich nicht mit einem Kuss und Hallo Schatz begrüßen. Es sei denn, du bist die Frau des Bundespräsidenten. Also was ist der Punkt? Die Art, wie wir uns begegnen, wie wir reden, was wir tun bei einer Begegnung, das verändert sich je nach Gegenüber. Ehefrau anders als Bundespräsident. Anders gesagt, wie wir reden, wie wir uns verhalten, das spiegelt unser Gegenüber. Und genau jetzt können wir klären, wie begegnen wir Gott? Wenn wir in die Bibel schauen, in die Gottesdienste im Alten Testament, da fällt eines immer auf. Jedes Wort, Jeder Gegenstand im Tempel spiegelt eine Ehrfurcht. Eine Ehrfurcht vor dem heiligen, erhabenen, mächtigen Herrn aller Herren, dem Schöpfer des Universums. Alles, was hier passiert, spiegelt eine Ehrfurcht vor Gottes Heiligkeit. Das hat in der Lesung gehört. Da ist richtig Atmosphäre von Ehrfurcht. Und genau deshalb hat die Liturgie, ich würde das so nennen, einen heiligen Ernst. Das Verhalten in der Liturgie, die Sprache der Liturgie spiegelt den heiligen Gott. Anders gesagt, der Atem der Liturgie ist die Ehrfurcht. Die Ehrfurcht vor Gott. Man merkt bei der Liturgie sofort, das Gegenüber ist nicht der Kumpel, mit dem ich beim Bier sitze, dem ich mal eine flapsige Bemerkung hinhau und dem ich auch mal locker auf die Schulter klopf. Das ist eine Frage des Taktgefühls. Das macht die Liturgie nicht. Wichtig, Missverständnis, Ernst und Ehrfurcht heißt nicht sauertöpfische Miene, verbiesterte Verknöchertheit. Ehrfurcht heißt nicht spießbürgerlich zugeknöpft. Das ist der Liturgie völlig fremd. Die Ehrfurcht vor Gott, wenn wir wieder in die Bibel reingucken, die Ehrfurcht vor Gott kennt ja zum Beispiel auch den ausgelassenen Tanz des König Davids, des Volks Israels, vor der Bundeslade. Ehrfurcht schließt Freude und Lachen nicht aus, sondern ein. Also der Atem der Liturgie ist die Ehrfurcht. Jetzt könnte man doch einwenden, aber mit Jesus haben wir doch einen ganz vertrauten Zugang zu unserem himmlischen Vater. Und natürlich werden wir im stillen Kämmerlein unserem himmlischen Vater ganz vertraut unser Herz ausschütten, frei von der Leber weg, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Aber trotzdem, gerade in dieser Vertrautheit wird doch die Ehrfurcht vor dem heiligen Gott nicht aufgehoben. Auch wenn Jesus mein Bruder ist, ist Gott niemals mein Kumpel. Für mich persönlich ist die Ehrfurcht in der Liturgie dort am stärksten, wo ich als Liturg das heilige Abendmahl einsetzen darf. Dieses unfassbare Geheimnis, das wahre Blut und den wahren Leib unseres Herrn in der Hand zu halten und euch das dann zu zeigen. Ich kriege da eigentlich jedes Mal sowas wie so einen heiligen Schauer in diesem Moment. Und es liegt einfach auf der Hand. Da geht man anders ran, als wenn man Wurstbrot vom Bahnhofsimbiss in der Hand hat. Das ist was anderes. Und das ist dann nicht der Moment von cool, lässig, Lockerheit, weder in der Sprache noch im Verhalten. Das passt nicht. Anders als die Welt ist die Liturgie nie verlegen, wenn es um Gott geht. Sie weiß, was zu tun ist. Und sie weiß, was passt und was nicht. Und sie weiß, dass man vor dem heiligen Gott anders steht als wie vor Herbert Müller von nebenan. Die Stärke der Liturgie ist, dass sie nie das Taktgefühl verliert. Also der Atem der Liturgie ist die Ehrfurcht vor Gott. Die Liturgie verliert nie das Taktgefühl und deswegen viertens, Was ist denn der Takt der Liturgie? Von der ersten bis zur letzten Minute eines Gottesdienstes lebt die Liturgie ganz und gar in der Anbetung. In der Anbetung Gottes. Aus dieser Haltung geht sie nie raus. Keine Minute. Das ist wie heilige Zeit. Liturgie ist heilige Zeit. Die Liturgie kennt auch keine Uhr, weil die schon in der Ewigkeit tickt. Denken wir hier nochmal an unseren Weg vom Anfang, von der schäbigen Hütte in diesen großen, herrlichen, erhabenen Dom. Es ist tatsächlich so, in gewisser Weise führt uns die Liturgie raus aus der kläglichen Hütte des Alltags tatsächlich ein Stück weit in eine andere Welt. Sie will nach oben ziehen, so wie dieser mächtige Dom nach oben zieht. Was macht die Liturgie? Die Liturgie klingt sich ein in den Lobpreis, in die Anbetung der himmlischen Heerscharen vor dem Thron Gottes in der anderen Welt. Die Liturgie macht sich eins mit dem Chor der Heiligen. Und dabei sprengt sie die Zeit, weil die direkt in die Ewigkeit rauf jagt. Sie sprengt den kleinen Ort, an dem wir sitzen, und macht sich eins mit der Kirche der ganzen Welt, mit der Kirche an allen Zeiten, an allen Orten. Sprengt Zeit und Orte. Und deswegen können wir tatsächlich sagen, die Liturgie ist bewusst unnormal. Unnormal, sie führt aus dem Alltag raus. Sie redet anders, sie handelt anders. Es ist nicht alltäglich, was wir hier tun. Wenn wir hier jemanden völlig Unbeleckten hier reinsetzen würden, dann würde er sich wundern, was wir hier tun. Es ist unnormal, in der Tat, aber sie ist bewusst unnormal. Jetzt könnte man aber sagen, aber wir wollen doch im Gottesdienst gerade, dass es um unseren Alltag geht. Um das normale Leben. Allerdings, wir brauchen Lösungen, im Wortsinn Erlösung für unseren Alltag. Aber es ist hier wie so oft, manchmal muss man aus einer Situation rausgehen, ein Stück Abstand nehmen, um dann von draußen eine Lösung wieder hineinzubringen, in den Alltag hineinzutragen. Und deswegen verlässt die Liturgie ein bisschen den normalen Alltag, um die Lösung vom Himmel zu holen. Aber sie hat eine ganz klare Richtung. Wieder zurück in den Alltag. Aber die Lösung holt sie von draußen. Vom Himmel. Also der Takt der Liturgie ist die Anbetung. Das ist ihre Haltung. Anbetung heißt bei der Liturgie aber nicht wieder so zugeschnürt, irgendwie knöcherig, eng. Nein, die Liturgie ist eine großzügige Dame. Die feiert die Gegenwart Gottes. Und zwar großzügig, festlich, mit der großen Geste. Sie zelebriert, die ahlt sich in der barmherzigen Gegenwart Gottes, die sie feiert. Also die Art der Liturgie ist das Fest. Das Fest, großzügig. Ihr Motto, so singen wir es dann gleich nachher, Gott ist gegenwärtig. Lasst uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Das war der Takt der Liturgie, die Anbetung, das Fest. Das war jetzt alles relativ abstrakt. Ich will es jetzt mal ein bisschen konkreter machen. Und zwar auf den Anfang von einem Gottesdienst gucken. Wie soll so ein Gottesdienst beginnen? Naja, eigentlich relativ einfach, mit einer Begrüßung. Und jetzt gibt es ein sehr großes Bedürfnis in der Kirche, dass die Kirchenleute zeigen, dass sie eigentlich auch ganz normal sind und gar nicht so komisch, wie man immer denkt, dass sie auch ganz normal sind. Und deswegen macht man eben den Gruß ganz normal. Grüß euch, Servus oder gleich Hi. Ihr ahnt es schon, das gefällt der Liturgie nicht, so ein Gruß. Das gefällt ihr nicht. Und zwar nicht deswegen, weil ihr dieser Gruß nicht steif genug wäre, auch nicht deswegen, weil ihr als alter Tante aus dem Mittelalter das Hi irgendwie zu modern wäre. Nee, ganz und gar nicht. Das schon gar nicht, weil sie nicht nur viel älter als das Hi ist, sondern auch viel moderner, weil sie nämlich über der Zeit steht. Ihr gefällt dieser Gruß aus einem ganz anderen Grund nicht, dieses, dass ich den Gottesdienst anfange mit "Ich grüße euch", weil hier einiges schief ist. Machen wir uns das klar. Stehe ich vorne und begrüße euch, ich grüße euch, dann heißt das nichts anderes. Ich bin der Veranstalter und ihr kommt her und seid meine Zuschauergäste. Erstes Problem. Zweites Problem. Das ist ein Gruß, der Gott völlig außen vor lässt. Ich grüße euch. So könntest du überall grüßen, im Stadion oder am Imbiss. Das ist ein rein weltlicher Gruß. Das Problem an der Sache ist, der Veranstalter des Gottesdienstes ist nicht der Pfarrer. Der ist ein relativ unbedeutendes Werkzeug. Der Veranstalter des Gottesdienstes ist Gott selbst und seine Gemeinde. Und das muss sich im Gruß widerspiegeln. Außerdem sollte ein Sünder nicht sein Ich als erstes Wort in einem Gottesdienst machen. Nämlich wenn ich anfange mit "Ich grüße euch", dann steht mein Ich, das Ich des Sünders, als erstes Wort in einem Gottesdienst. Das würde ich mir sehr gut überlegen. Und deswegen, weil der Liturgie das nicht gefällt, beginnt sie mit einer weichen Stellung. Was jetzt kommt, was jetzt passiert, es geschehe im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Damit sind die Weichen gestellt. Ab jetzt verlassen wir die menschliche Wassersuppe. So fängt die Liturgie an. Und dann kommt tatsächlich ein Gruß, aber eben kein Gruß, der Gott außen vor lässt, sondern "Der Herr sei mit euch." Das ist der Gruß ganz vom Herrn her. Es ist die Liturgie, geht von ihrem ersten Atemzug an sofort in die Anbetung. Sie kennt eigentlich überhaupt keine weltliche Rede und sie mag vor allem kein Geschwafel, weil sie immer absolut voll und ganz konzentriert ist in der Anbetung vor dem Kreuz Jesu. Deswegen ist er hier vorne der Mittelpunkt. So, jetzt bin ich verschwitzt und habe ein Problem. Alles, was ich euch bis jetzt gesagt habe, war nur die Einleitung. Wenn ich jetzt mit dem Hauptteil weitermachen würde, dann würdet ihr wahrscheinlich doch an die Zeit denken oder vielleicht in einer unangenehmen Weise an Ewigkeit. Das müssen wir vermeiden. Deswegen gibt es jetzt nur eine Lösung, nämlich ihr müsst in 2 Wochen Kirchweih Friedefürst wiederkommen. Dort gibt es den Teil 2. Wenn man so will, den Hauptteil. Und da fangen wir wieder an bei unserem Dom, wie so ein großer mittelalterlicher Dom die Säulen hat, die Säulen, die das ganze Gewölbe tragen. So hat die Liturgie eine Ordnung, die das Ganze trägt. Und diese Säulen wollen wir uns angucken. Und erst, wenn man diese Säulen näher anguckt, dann versteht man, warum ich in dem Kirchenblatt so vollmundig geschrieben habe, wie die Liturgie zum Rückgrat deiner Existenz werden kann. Dazu brauchen wir die Säulen in 2 Wochen. Trotzdem, ich brauche zum Schluss noch eine Andeutung, weil mit den Säulen verbindet sich ein ganz großes Missverständnis. Das ist bei uns weit verbreitet, nämlich Liturgie, das sind so ein paar gebetsmühlenartige altertümliche Gesänge, die wir immerzu wiederholen. Furchtbar. Es ist schon wieder der Verdacht, dass es Altertümliches, was Altertümliches ist, die Liturgie. Und an der Stelle müssen wir noch mal ran, weil ich habe das schon gesagt, die wahre Liturgie ist zeitlos. Die Säulen, die können aus ganz unterschiedlichen Steinen gebaut sein. Sie sind trotzdem immer Säulen. Und es ist so, die sogenannten Messstücke, das Kyrie, was der Chor gesungen hat, und das Gloria, das Ehre sei Gott und alle anderen, das kann völlig unterschiedlich gefüllt sein. Das kannst du in Lobpreis machen, das kannst du in Popmusik machen, die kannst du in Rockmusik machen, die kannst du in Gospel machen, die kannst du in Gregorianik machen oder wie es der Chor so schön gemacht hat vorher, in Romantik. Alles ist möglich. Wir haben uns da selber ein bisschen ins Bein geschossen, weil wir das so reduziert haben auf die immer gleiche Form. Aber die ist absolut offen. Die Säulen sind immer dieselben. Immer Kyrie und Gloria. Aber ob ich das in Pop oder in Gregorianik mache, das ist alles möglich. Die Liturgie ist nie altertümlich, aber sie ist anders. Unnormal und das aus gutem Grund. Also, Fortsetzung folgt. Und der Friede Gottes, der größer ist als alle unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.